Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Donald Trump ist längst nicht der Einzige, nachdem Twitter erneut zigtausende Accounts gesperrt hat und nun auch das soziale Netzwerk Parler abgeschaltet wurde, suchen Rechtsextreme und Verschwörungsideologen nach neuen Kanälen und finden sie offenbar beim Messenger-Dienst Telegram. Innerhalb von 72 Stunden haben sich 25 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer bei der Plattform angemeldet. Die meisten davon, das müssen wir festhalten, kommen, nachdem WhatsApp neue Datenschutzbedingungen eingeführt hat. Aber der Messenger-Dienst ist und bleibt offenbar auch das Sammelbecken, wenn andere Kanäle abgestellt werden. Das jedenfalls beschreibt der Sozialwissenschaftler Mike Fielitz in seiner jüngsten Studie am Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Ich habe Mike Fielitz hier im Kompressor gefragt, welche Fragestellung eigentlich am Anfang seiner Studie stand.
Genau, also in unserer Studie zum sogenannten Deplatforming haben wir das Medienverhalten von 55 deutschen rechtsextremen Akteuren analysiert, die besonders aktiv online sichtbar und besonders online aktiv und sichtbar waren. Und wir haben da untersucht, wie moderative und regulative Eingriffe von Plattformen auf ihre Kommunikation auswirken. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte der von diesen 55 Akteuren in den letzten Jahren von ihren präferierten Plattformen, also Facebook, YouTube oder Twitter, verbannt wurden. Das heißt, ihnen wurde der Zugang zu den Plattformen untersagt, weil sie wiederholt gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen haben. Das nennen wir dann oder wird dann generell eben das Deplatforming genannt. Und lange Zeit waren die Betreiber der großen Plattform recht zögerlich, ihre Regeln im Bereich Hassrede anzuwenden, auch weil ihnen natürlich viele Einnahmen dabei verloren gehen. In der Corona-Krise konnten wir erkennen, wie der politische Druck zur Regulierung von gefährlicher Desinformation nun dazu geführt hat, vermehrt das Hausrecht anzuwenden und Akteure der extremen Rechten zu verweisen, auch weil sie eben mit manipulativen Absichten falsche Informationen zum Coronavirus verbreitet haben. Und
Ich überlege gerade, mir fallen so ein paar doch auch internationale Größen ein, also zum Beispiel dieser Breitbart-Star, dieser, man muss ja sagen, geradezu Popkultur-Phänomen Milo Yiannopoulos von der Alt-Right-Bewegung. Der ist ja dann doch, nachdem er bei Facebook und Co. gelöscht wurde, ziemlich in der Versenkung verschwunden, oder? Also ist Deplatforming da dann nicht doch aber auch wirklich wirkungsvoll?
Genau, also es ist auf jeden Fall wirkungsvoll, das ist auch ein Ergebnis unserer Studie, in der Hinsicht, dass es eben viel Aufmerksamkeit den verschiedenen Akteuren nimmt. Und das trifft natürlich besonders diejenigen, die über soziale Medien halt sich ein finanzielles Standbein aufgebaut haben, wie eben solche Akteure wie Yiannopoulos, die dann eben auch über Alternativplattformen, wohin dann viele Akteure dann abwandern, nicht mehr so monetarisiert werden können wie bei großen Plattformen. Und das trifft sie natürlich besonders hart, weil damit dann eben nicht nur die Reichweite verloren geht, sondern eben auch die finanzielle Anreizstruktur, sich im rechtsextremen Spektrum weiter zu exponieren.
Und wir haben schon gehört, also wenn dann die Plattform genommen wird, dann findet oft so eine Abwanderungsbewegung statt. Was genau für Muster haben Sie da erkennen können? Gibt es da auch vielleicht ein paar prominente Beispiele?
Genau, also ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass diese Abwanderungsbewegungen nicht erst stattfinden, wenn eben Akteure die Plattform werden, sondern es gibt eine Reihe an Akteuren, die sich eben Backup-Kanäle auf vermeintlich sicheren Plattformen hin aufbauen und eben bereits im Voraus sehr viel Energie dazu aufwenden, hier eine große Basis sich zu schaffen. Und im deutschen Fall sehen wir eben ganz deutlich, wie exponentiell das natürlich steigt, wie man dann eben auch seine Follower mitzieht, wenn man eben von einer auf die andere Plattform, von einer Plattform verwiesen wird, auf die andere ausweichen muss. Das sehen wir vor allen Dingen eben in diesen Mischszenen, die sich jetzt gerade in Corona-Zeiten gebildet haben, also zwischen verschwörungsideologischen Akteuren und rechtsextremen Akteuren. Da ist zum Beispiel der Demagoge, kann man schon sagen, fast Oliver Jarnicht zu nennen, der sich ja eben auch als Journalist versteht und der ein exponentielles Wachstum auf Telegram dann zu verzeichnen hatte und dort einen der größten Accounts halt führt, wo er eben dauerhaft weit über 100.000 Menschen beschallen kann und auch keine Form der regulativen oder moderativen Einflüsse bisher befürchten muss.
Als Ausweichplattform wird eben immer wieder Telegram genannt. Was macht denn diese Plattform so attraktiv und wie konkret organisieren sich da gerade rechte Gruppierungen?
Ja, Sie haben es ja anfangs schon gesagt, Telegram hat sich zu einer Art Massenmedium auch entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Das hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Deplatforming zusammen, sondern auch eben, wie gesagt, mit den neuen Richtlinien von WhatsApp, die Menschen eben den Schaden zu Telegram treibt. Der Dienst bietet durchaus auch einen höheren Schutz der Privatsphäre, als kommerzielle Messenger das tun. Er weist eben Einflussnahmen staatlicher Seite eben deutlich zurück. Und Telegram wirbt auch ganz offensiv damit, in die Kommunikation nicht moderativ einzugreifen. Und das ist natürlich, was es so attraktiv für Rechtsextreme macht. Sie wollen einen möglichst ungestörten Kommunikationsfluss und eine direkte Verbindung halt zu den Sympathisanten aufbauen. Und dieses System von Push-Nachrichten, die Zehntausende Menschen gleichzeitig erreichen, ist eben besonders attraktiv, weil sich Menschen dann mit den Personen und den Gruppen enger verbunden fühlen. Und das ist eben auch der Traum eines jeden Demagogen, halt dauerhaft mit Menschen in Interaktion zu treten und sie rund um die Uhr halt mit Nachrichten, mit Informationen oder eben auch mit reiner Propaganda zu versorgen.
Herr Fielitz, letzte Frage. Sowohl bei dem Sturm jetzt aufs Kapitol als auch bei den Ereignissen, die wir am Bundestag erlebt haben in Berlin, da hieß es ja, dass also auch beide Ereignisse im Grunde schon von langer Hand in genau diesen sozialen Netzwerken vorbereitet und angekündigt worden waren. Die Öffentlichkeit war aber offenbar doch weitestgehend überrascht. Was müsste passieren, damit das in Zukunft nicht so ist?
Na, ich denke, es müsste auf jeden Fall passieren, dass die Sicherheitsbehörden diese Messenger-Dienste ernster nehmen. Also wir sehen ja eine sehr starke Abwanderung von verschiedenen Gruppen eben in das sogenannte Dark Social, also wo sich dann öffentliche und private Kommunikation sehr stark vermischen. Und oft besteht halt diese falsche Sichtweise, dass es sich hier nur um einen privaten Messenger-Dienst handelt. Telegram ist ein Dienst, eine Plattform, wo eben Inhalte geteilt werden, wo eben Menschen miteinander vernetzt werden und wo sich eben auch Menschen organisieren, um solche Aktionen und auch Gewalttaten zu planen und eben auch durchzuführen. Und ich denke, da müssen wir jetzt alle auch verstehen, dass es eine generelle Neuordnung der sozialen Medien gibt, eine generelle Neuordnung auch, welche Medien auch aktiv sind, attraktiv sind für so eine Szene. Und da muss natürlich neben den Sicherheitsbehörden auch gerade in der Wissenschaft eben weiterhin geforscht werden, wie sich solche Netzwerke ausbilden, wie sie über Plattformen hinweg funktionieren und auch wie eben aktiv und moderativ dann eingegriffen werden kann, wie auch eben, um das Recht auf Privatsphäre nicht zu verletzen, dort demokratisch regulative Maßnahmen getroffen werden, die eben wirken und die diesen Fluss an Hass und Hetze eben besser eingrenzen.
Der Sozialwissenschaftler Mike Fielitz war das, wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. In ihrer Heimat Israel gilt die Comic-Künstlerin Ruth Modan als echte Pionierin. Sie war zum Beispiel in den 90er Jahren die Mitherausgeberin der israelischen Ausgabe des Mad-Magazins. Inzwischen ist ihr dritter Band in Deutsch erschienen, und zwar in diesem Fall der Band Tunnel, den wir in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Folge besprechen.